24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Eine neue Folge Podcast 24/7 und ich freue mich auf zwei besondere Gäste, Christoph Nolting und Dr. Simon Stark aus dem Vorstand der von Bullenschinkel Stiftung Bethel. Seien Sie herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich danke auch.
Ja, schön. Es ist insofern etwas Besonderes, weil wir ein bisschen das reine Krankenhausspektrum das erste Mal verlassen und in die große Bethel-Welt eintauchen, wobei sie natürlich mittelbar und unmittelbar auch immer mit dem Krankenhaus zu tun haben, für uns sehr wichtig sind. Und in der Vorbereitung zu diesem Podcast ist mir aufgefallen, Herr Nolting, als Sie 1993 in Bethel angefangen haben beruflich, war Ihr Vorstandskollege hier so dritte, vierte Klasse, würde ich schätzen. Denken Sie, wenn Sie das hören, Mann, was bin ich hier in Bethel alt geworden? Oder ich habe eine Menge Lebens- und Berufserfahrung hier sammeln können?
Ich glaube, es ist eher Letzteres. Also ich war in Bethel ja auch in verschiedensten Bereichen tätig, jetzt über die Jahre. Und jetzt in der Funktion, in der ich jetzt bin, bin ich ja erst seit Februar letzten Jahres auch tätig. Und da ist Simon Stark ja noch länger in der Funktion Vorstand tätig, als ich das bin. Insofern hat er vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Funktion sogar mehr Erfahrung, als ich das habe, weiß ich gar nicht. Aber ich bin mir schon ein Bethel doch recht gut zu kennen aus Geschäftsführertätigkeiten, aber auch aus der Tätigkeit, die ich vorher innehatte für Controlling, Bilanzen, Steuern, Finanzen und auch aus diversen anderen Funktionen. Und insofern glaube ich manchmal schon, es gibt kaum ein Thema, das mir nicht irgendwo in Bethel schon irgendwann irgendwie begegnet ist.
Ja, das kann ich mir ja sehr auch wunderbar befruchten für so eine gemeinsame Vorstandsarbeit vorstellen, dass man jemanden da hat, der sich so eine Berufsbiografie durch Bethel gegangen ist und so viele Stationen durchlaufen ist und viele Themen kennt und denen nicht mehr unbedingt alles schreckt, was einem sozusagen in so einem Vorstandsalltag entgegenkommen kann. Herr Dr. Stark, Sie, das haben wir gerade schon gehört, Sie haben im Vorstand sogar ein bisschen Vorlauf, ein Jahr ungefähr. Sie sind am 1. Mai 24 in den Vorstand gewechselt für den Bereich Personalwesen. Sie haben vorher die Stabsstelle Recht geleitet. Und wenn wir mal ein bisschen auf Ihren Verantwortungsbereich gucken und damit anfangen, Sie sind ja für das Personalwesen zuständig, das Thema Arbeitsmarkt. Wenn Sie das auf Bethel betrachten und überhaupt auf das System, wo sehen Sie die größten Veränderungen im Arbeitsmarkt so in den letzten 10 Jahren? Wo sind so für Sie die Knackpunkte, wo Sie aus Ihrer Perspektive drauf gucken?
Also es gibt ein paar verschiedene Knackpunkte, die man da, glaube ich, benennen kann. Das eine ist sicherlich, dass wir in den letzten 10 Jahren, und das wird immer stärker deutlich, wir einen Wechsel haben von einem Arbeitgebermarkt, wo sich die Arbeitgebende eben aussuchen konnten, wen sie eigentlich einstellen und eine Bestenauslese machen konnten, hin zum Arbeitnehmermarkt, bei dem im Prinzip die Arbeitnehmer das knappe Gut sind und die sich sehr genau aussuchen können, wen und wo sie denn arbeiten wollen und wen sie sich als Dienststelle denn aussuchen. Zugleich natürlich darin auch Trends, die sich dann zeigen mit einer hohen Teilzeitquote, die sich abbildet, mit auch einer höheren Konzentration manchmal auf Dinge, die einen selbst betreffen und etwas vielleicht manchmal auch weniger den Blick auf das Große und Ganze oder die Bereitschaft, das will ich gar nicht sagen, die Bereitschaft, aber vielleicht auch den Druck zu sagen, ich muss mich gegen alle anderen durchsetzen. Und ich glaube, das ist von den Generationen schon sehr unterschiedlich. Da war es, glaube ich, bei anderen Generationen schon viel mehr so, dass man sich immer durchsetzen musste, weil es einfach so ein großes Angebot an Arbeitskräften gab. Und das gibt es jetzt nicht mehr so sehr. Und das verändert, glaube ich, vieles, was den Arbeitsmarkt angeht und was auch das Arbeiten an sich angeht. Manches davon ist sehr gut, weil es ein Missgefälle, was es früher immer gegeben hat zwischen sozusagen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, auch auflöst und nivelliert. Und manches stellt uns aber auch vor große Herausforderungen. Das muss man natürlich auch klar benennen, weil wir 24/7 für Menschen da sind und da sein wollen und dafür gutes, ausgebildetes, qualifiziertes Personal brauchen, das sich auch engagiert und eben auch häufig ja doch bereit sein muss, ein bisschen über das hinauszugehen, was man so im ganz einfachen, normalen Dienst so machen kann.
Wie ist das eigentlich bei Ihnen gewesen? Hat Bethel Sie ausgesucht oder haben Sie Bethel ausgesucht für sich als beruflichen Weg?
Das ist ja immer ein wechselseitiges Aufeinanderzugehen, kann man sagen. Also ich kann sagen, von meiner Seite aus war es ein Suchprozess und der ist, glaube ich, gleichzeitig auf einen Suchprozess Bethels gestoßen. Und in dieser beidseitigen Suche hat man sich irgendwie ganz gut gefunden.
Da hat es im richtigen Moment gematcht. Wunderbar. Ja. Herr Nolting, jetzt ist ja Personal und Sie sind ja vor allem Finanzvorstand. Personal immer in einem Unternehmen, Sie müssen mich korrigieren, wenn ich falsch liege, der größte Kostenfaktor, aber zugleich der wichtigste Erfolgsfaktor. Wie beeinflussen sich denn Personalstrategie und Finanzierung gegenseitig? Wie ist denn da so Ihr Blick, Ihrer drauf oder auch Ihr gemeinsamer Blick im Vorstand, um diese Arbeit 24/7 leisten zu können?
Also das, was oft unterschätzt wird, ist, dass wir unsere Dienstleistungen am Menschen, ja mit Menschen erbringen, dass diese Menschen total wichtig sind, dass die Qualifikation dieser Menschen total wichtig ist. Und wenn darüber unsere Dienstleistungen schlechter werden, dass wir da sparen an Qualität, an möglicherweise zu günstiges Personal einsetzen würden, dann wären unsere Dienstleistungen so schlecht, dass sie auch nicht mehr nachgefragt würden. Mhm. Von daher müssen wir schon aus eigenem Interesse darauf achten, dass die Qualität möglichst hoch ist, so hoch, wie wir es uns eben leisten können, um dann auch super gute Leistungen abliefern zu können. Das hört sich jetzt alles sehr vage an, aber in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern heißt es immer etwas anders. Und darüber sind wir dann auch gut aufgestellt, auch finanziell gut ausgestellt, indem unsere Angebote einfach ausgelastet sind und können uns darüber dann natürlich auch wieder gute Qualität, das heißt sehr gutes Personal auch leisten.
Mhm. Sind Sie sich da immer so einig, wie Sie, also Sie nicken ja freundlich oder hinter verschlossenen Türen im Vorstand wird da doch eher um die Strategie gerungen?
Natürlich wird um vieles gerungen. Ich glaube, dafür ist ein Vorstand auch da, um gute Lösungen zu ringen aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber wir sind uns da im Grundsätzen wirklich auch ganz, ganz einig. Und es hängt natürlich viel davon ab, dass wir einerseits gutes Personal haben, andererseits müssen wir es auch bezahlen können, das gute Personal. Das heißt, die Refinanzierungsstrukturen müssen natürlich auch zu dem passen, zu dem, was wir ausgeben, was wir anbieten können. Und da sind wir zum Glück sehr, sehr gut aufgestellt mit unseren Diakonietarifen, die wir anwenden, die in den Bundesvergleichen, die wir so heranziehen können, eigentlich immer ziemlich weit oben liegen. Das gilt nicht für jeden einzelnen, für jede einzelne Berufsgruppe und immer alles im Detail. Aber im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, sagen, dass die Vergütungen, die wir anbieten, die Arbeitsbedingungen, die wir anbieten, wirklich gut sind und wir das auch stolz nach außen zeigen können und das unsere Mitarbeitenden auch wissen.
Jetzt klingt ja schon an in dem Stichwort Refinanzierung und so, dass klar ist, im sozialdiakonischen Bereich sind wir nicht wie in einem freien Wirtschaftsunternehmen einfach in der Lage, Gewinne einfach zu erhöhen durch irgendwelche Maßnahmen, sondern wir sind immer von den Rahmenbedingungen auch ein Stück abhängig. Wie blicken Sie denn darauf im Moment so auf die gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen im Blick auf das, was uns sozusagen bevorsteht, um in Zukunft auch langfristig diese Arbeit gut machen zu können?
Die Rahmenbedingungen werden im Augenblick von Jahr zu Jahr einfach schlicht schwieriger. Wir sitzen ja hier in einer Abteilung des Krankenhauses und wenn man allein im Krankenhausbereich guckt, was da im Augenblick alles angedacht ist, dann hat das mit einer Refinanzierung von Leistungen nicht mehr so wirklich viel zu tun, sondern da wird bewusst einfach weniger gezahlt. Da soll es ja auch Kappungen, Kürzungen, auch weitere noch in den nächsten Jahren geben. Dort hat man ja über Jahre jetzt auch unterfinanziert. Und das ja im Prinzip auch einfach, weil es nicht gelungen ist, Kosten auf anderem Wege zu senken. Und das führt natürlich dann auch zu einer kalten Bereinigung auch des Angebots am Markt. Heißt jetzt einfach, es werden auch ja andere Häuser dann auch vom Markt verschwinden oder bestimmte Angebote auch in einzelnen Häusern auch vom Markt verschwinden. Und das ist natürlich sehr, sehr unschön. Mhm. Und wenn man dann sieht, dass das parallel im Augenblick auch in anderen Bereichen, Eingliederungshilfe zum Beispiel in gleicher Weise, auch angedacht ist, dort gibt es ja auch mal viele Vorschläge, auch was man dort alles kürzen kann. Dort ist das noch nicht so weit gediehen wie im Krankenhausbereich. Mhm. Wenn man dann überlegt, welche Überlegungen es auch in Jugendhilfe oder auch in weiteren Angeboten gibt, dann lässt das schon Schlimmes befürchten. Ob das jetzt einfach nur auch ein Sammelsurium von möglichen Forderungen und Kürzungsvorschlägen ist oder ob das dann wirklich auch nachher so umgesetzt wird, das ist ja teilweise noch offen. Aber da müssen wir uns natürlich auch als Anbieter von solchen Leistungen auch drauf einstellen. Denn wenn man das nicht frühzeitig tut, dann guckt man dann möglicherweise irgendwann dann ja, in die finanzielle Röhre oder hat dann einfach Probleme. Und das darf ja nicht passieren.
Mhm. Ja, das ist ja, da klingt ja durch der alte wichtige Satz, dass wir als sozialdiakonisches Unternehmen auch sehr bewusst mit einem christlichen Auftrag angehalten sind, trotz allem, was wir für Menschen tun wollen, auch sehr gut zu wirtschaften und die Ökonomie im Blick zu behalten. Das ist ja immer die Balance. Aber was ich erst nochmal als Wichtiges durchhöre, ist ja der Teil, dass auch ein großer Wunsch besteht und ein großes Ziel, möglichst die Leistung, die wir anbieten, für Menschen auch in Zukunft möglich zu machen und sich eben nicht durch die Rahmenbedingungen einfach dem hinzugeben, sondern zu gucken, wie können wir es denn dennoch gestalten. Das ist ja ein wichtiger Punkt.
Und ich glaube, darin liegt auch tatsächlich, also in meiner Wahrnehmung, die natürlich jetzt nicht über die Jahrzehnte geht, die Christoph Nolting hat, aber den Blick, den ich so ein bisschen von außen bekommen habe und auch in den Gesprächen, die ich mit anderen diakonischen Trägern führe über den Arbeitgeberverband und ähnliches, liegt da schon eine große Stärke in Bethel drin, dass es eben eine hohe unternehmerische Kompetenz gibt und einen hohen unternehmerischen Anspruch. Also nicht nur zu sagen, wir wollen Angebote machen, ja, das wollen wir, aber wir wollen sie eben auch nachhaltig machen. Das bedeutet eben auch, dass man sich an sich verändernde Rahmenbedingungen auch immer wieder anpasst, ja, und möglichst Gutes auch herausholt, natürlich für die Menschen, für die wir da sind, aber eben auch mit Situationen umgehen muss, in denen sich die Rahmenbedingungen eher zum Negativen wandeln. Ich meine, das ist halt das unternehmerische Handeln, was von uns in der Diakonie auch gefordert ist. Und ich habe das Gefühl, dass es in Bethel dazu viel gibt, viel Gutes gibt und eine hohe Kompetenz gibt.
Sie hatten ja eingangs schon nochmal gesagt, dass sich der Weg gewandelt hat in den letzten Jahren hin zu einem Arbeitnehmermarkt. Sprich, die Arbeitnehmer können eher sich den Arbeitgeber aussuchen. Das ist eine Frage auch nach Bindung. Das schafft sozusagen einen gewissen Druck bei dem Arbeitgeber, auch attraktiv zu sein und um Leute zum einen zu gewinnen und dann auch zu binden. Was sind denn so die strategischen Prioritäten, die Sie im Moment verfolgen im Personalbereich, wo Sie sagen, da setzen wir an, um irgendwie Antworten zu finden, im Wissen, das will ich immer dazu sagen, dass Antworten ja in diesem Fall nicht immer eine absolute Ewigkeit haben, weil wir auch in den letzten Jahren gemerkt haben, wie schnell Ereignisse irgendwie alles gut Gedachte umhauen können.
Also ich glaube, eine große Stärke und etwas ganz Wichtiges, was wir in diesem Stiftungsverbund mit über 26.000 Mitarbeitern mittlerweile in 8 Bundesländern eben vorfinden, ist eine Größe, die eine große Sicherheit und Stabilität einfach gewährleistet. Und in diesen Zeiten, in denen Menschen ja hin und her geworfen sind von ständigen Veränderungen, von den Medien ständig unter Dauerfeuer genommen werden und eigentlich gar nicht mehr wissen, wie geht das in der Welt weiter, ist, glaube ich, schon auch die Sicherheit zu haben, dass man einen Dienstgeber hat, der stabil dasteht, der auch durch schweres Wetter gut durchkommt. Und das bringt, glaube ich, vielen Leuten eine große Gewissheit und ein großes Vertrauen, auch für ihr eigenes Leben. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also man kann auch über viele schöne kleine Gimmicks sprechen, wie man Menschen bindet und sich attraktiv aufstellt als Arbeitgeber. Aber ich glaube, gerade in diesen Zeiten geht es wirklich um sehr grundlegende Fragen. Das Thema der Sicherheit, das Themen einer vernünftigen Vergütung. Und da möchte ich gar nicht Spitzengehälter aufrufen, sondern eine gute Vergütung und natürlich eine sinnvolle Tätigkeit, die wir hier anbieten können. Ja, das sehe ich schon, das sind die Kernaspekte, die wir hier anbieten können und die wichtig sind für die Menschen.
Ich würde gerne noch ein paar Themen ergänzen. Es geht natürlich auch um die Unternehmenskultur, um das Thema Dienstgemeinschaft. Es ist wichtig, dass die Teams funktionieren, dass gute Führungskräfte dann auch vor Ort sind, die dann auch ein selbstständiges, auch partnerschaftliches Miteinander auch auf allen Ebenen dann auch ermöglichen. Vorgaben von ganz oben einfach nur weiterzugeben, durchzustellen und ähnliches, das wäre da fatal. Nein, aber dieses Thema Dienstgemeinschaft, Unternehmenskultur ist da auch wichtig und natürlich kommen natürlich dann auch gute Altersversorgung oder aber auch betriebliches Gesundheitswesen und noch tausend andere Nebenleistungen ja auch dazu, die dann auch, das für viele auch neben den vernünftigen auch Arbeitsplatzbedingungen, neben den Arbeitszeitmodellen, die zum Einsatz kommen und modern sind, da kommt vieles einfach zusammen, das passen muss.
Mir fällt gerade ein, dass wir bei den Jubiläumsfeiern, die wir ja machen, in den anderen Stiftungsbereichen bestimmt auch, aber bei uns im EVKB und Mara, die Leute, die lange dabei sind, 30, 35, 40, manchmal 45 Jahre kurz nach vorn holen und sie sagen, wo sie arbeiten und die immer wieder von sich selbst erzählen, was sie sozusagen hier schätzen. Und das ist nicht, dass die im ersten Moment sagen, ich find's toll, dass ich mein Leben lang gut bezahlt wurde oder ein Gehalt bekommen habe oder dass ich das Gimmick bekommen habe, sondern alle erzählen, ich bin in einem tollen Team, da fühle ich mich wohl und die nächsten Jahre freue ich mich noch darauf, solange ich das noch machen kann. Und das eine schließt ja das andere nicht aus, sondern wir merken, bei den Menschen ist ja auch eine Prioritätensetzung da. Es ginge nicht ohne gute Bezahlung und es ginge nicht ohne gute Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass Leute einen Ort haben, wo sie morgens gern hingehen und sagen, hier kann ich wirklich auch was Sinnstiftendes machen. Ist, Herr Dr. Stark, auch ein bisschen das, was wir gerade besprechen, das, was Sie beschreiben würden, wenn das Stich Arbeitgebermarke fällt? Ist das ein moderner Begriff eigentlich? Weiß ich gar nicht, aber der ist im Moment, da taucht er überall rum. Und ich habe mich so gefragt, was ist das eigentlich und was ist das für Bethel, Arbeitgebermarke?
Also Arbeitgebermarke wird viel darüber gesprochen. Viele Unternehmen stecken auch ganz viel Engagement da hinein, zu sagen, wie wollen wir eigentlich außen im Arbeitsmarkt von den Mitarbeitenden oder potenziellen Mitarbeitenden wahrgenommen werden. Und das Erstaunliche, was wiederum für Bethel, glaube ich, ganz interessant ist, ist, wir haben schon eine starke Arbeitgebermarke. Bethel als Marke ist eine echte Marke und sie ist nicht nur bekannt durch die Angebote, die wir machen, sie ist nicht nur bekannt dadurch, dass wir Spenden sammeln für die Organisation, sondern sie ist auch als Arbeitgebermarke bekannt. Vor allen Dingen natürlich in Ostwestfalen-Lippe, aber auch in deutschlandweit ist das einfach eine Marke, die man kennt und mit der man Gutes assoziiert, um das erstmal so zu sagen. Und das ist sehr erfreulich. Ich habe in dem Kontext letztens einen schönen Begriff und der knüpft ein bisschen an das an, was gerade schon gesagt wurde, dazu gehört, dass das Bethel, und das haben manche Mitarbeitende wohl von uns gesagt, dass sie das so ein bisschen auch als Lebensarbeitgeber sehen. Also auch ein Arbeitgeber zu haben, bei dem man auch verschiedene Lebensstationen, verschiedene Lebenssituationen auch erleben kann, auch wenn man sich selber verändert. Wenn man in einer Situation ist, wo man sagt, ich bin am Anfang, ich bin in meiner Ausbildung, dann lebe ich ein anderes Leben, als wenn ich meine ersten Berufsjahre verbringe. Vielleicht habe ich auch andere Interessen in der Zeit. Vielleicht gründe ich dann eine Familie, kann dann mehr oder weniger arbeiten. Auch darauf kann der Arbeitgeber eingehen. Und wenn ich danach nochmal was anderes machen will, mich räumlich, mich fachlich oder Ähnliches verändern will, auch das kann man in so einem großen Verbund, wie Bethel das ist, kann man das machen. Und da fand ich den Begriff, der ist mir erst vor kurzem über den Weg gelaufen, Lebenszeitarbeitgeber, fand ich wirklich ganz interessant.
Das sind Sie ja wahrscheinlich ein lebendiges Beispiel hier, Herr Nolting, oder? denn wenn wir jetzt mal die 33 Jahre zurückgehen, haben Sie ja eine Menge Lebenszeit hier verbracht und das muss Sie ja immer irgendwas auch hier gehalten haben. Also waren es sozusagen immer die neuen Angebote oder hat das auch zu Ihrer Lebenssituation gepasst oder haben Sie gesagt, na gut, bevor ich hier weggehe, woanders wird es nicht besser?
Ich habe tatsächlich vor dem Studium 2 Jahre lang bei Bertelsmann gearbeitet, habe dort meine Ausbildung gemacht. Bin erst nach dem Studium hier 1993 habe ich dann hier angefangen und im September sind es tatsächlich 34 Jahre. Ja, es waren immer neue Herausforderungen, die mich dann auch gehalten haben. Ich erinnere mich noch an mein Einstellungsgespräch damals, da sagte dann der Personaler, der ist schon lange im Ruhestand, wer erstmal 5 Jahre in Bethel ist, der bleibt dann auch in Bethel. Und als dann diese 5 Jahre erreicht waren, habe ich dann gedacht, huch, aber es war die richtige Entscheidung, ist es auch immer gewesen. Nein, es gab immer die Möglichkeit, neue, entweder waren es Projekte oder neue Aufgaben. Ich war dann 1999, bin ich dann irgendwann Geschäftsführer in der Diakonie Freistadt zum Beispiel geworden. Oder dann später war ich dann zuständig für Controlling, Bilanzen, Steuern, Finanzen. Dann kam auch der Steuerbereich, wurde dann aufgebaut. So kam dann auch mal irgendwas dazu. Dann gab es immer irgendwelche Projekte. Dann war es die SAP-Einführung vor, das ist ja schon Ewigkeiten her. Oder es waren irgendwelche andere Themen, dann ein Verwaltungsoptimierungsprojekt oder irgendwas, was immer Spaß machte und was mich dann auch gehalten hat. Und ich denke, das, so muss es ja auch sein. Es arbeiten muss Spaß machen. Und das kann jeder ja für sich an ganz, ganz vielen Sachen auch festmachen. Ihnen macht wahrscheinlich auch das Durchführen dieser Podcasts sehr viel Spaß.
Ja, und, kann ich nicht leugnen.
und so gibt es immer irgendwelche Sachen. Und da muss man einfach zusehen, dass das der Fall ist. Und diese Freiräume dann auch, diesen Spaß zu haben und auch Erfolgserlebnisse, das muss einfach da sein. Und dann wird sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer, glaube ich, dann auch ein Schuh draus. Und dann kommen auch beide Parteien da sehr gut zusammen, wenn man dann auch die Kolleginnen und Kollegen dann auch an den richtigen Stellen weiß, auch wo sie diesen Spaß auch haben.
Ich habe mich gefragt, ich traue mir die Frage jetzt doch mal zu stellen. Ich wusste nicht, ob ich sie stellen kann, aber ich tue es. Das ist ja eine große, sowieso im Vorstand immer eine große Verantwortung, die sie dafür so ein großes Unternehmen tragen mit 26.000 Mitarbeitern. Und ich staune mal etwas ehrfürchtig, wenn die Jahresbilanz vorgestellt wird, weil da ja echte Summen sozusagen genannt werden, wo man auch immer klar sagen muss, das ist kein Geld, was Bethel einfach hat, sondern was es umsetzt. Aber können Sie nachts immer ruhig schlafen in so einer Verantwortung bei so viel Geld? Oder sagen Sie, das habe ich gerade nämlich so gedacht, hilft die Erfahrung aus den letzten Jahren auch ein etwas entspanntes Verhältnis dazu zu entwickeln, zu sagen, es steht doch alles in der Relation und lässt sich irgendwie managen?
Ich denke, wenn ich jetzt mit der einen Antwort aufwarte oder mit der anderen, beides trifft es nicht so ganz. Also ich weiß ja, klar, es sind knapp 2 Milliarden Umsatz. Es ist auch ein wirklich nicht schlechtes Ergebnis. Aber was ich ja weiß, ist, es ruht auf vielen Schultern. Mhm. Wir bestehen ja aus vielen Unternehmensbereichen, vielen Gesellschaften. Und vorhin tauchten ja schon so ein bisschen so ansatzweise diese unterschiedlichen Marken auch auf, ohne dass es wirklich angesprochen wurde. Wir sind ja nicht nur Bethel, wir tauchen in Berlin auch als Königin Elisabeth Herzberg zum Beispiel auf, auch im Bethel-Verbund. Ja, aber dort gibt es zum Beispiel einen Geschäftsführer oder in Lobetal gibt es eine Geschäftsführung. Es gibt in Bethel Regional eine Geschäftsführung und ich könnte jetzt hier alle Bereiche aufzählen oder Bethel im Norden oder wie auch immer. Und alle sind für ihre Bereiche verantwortlich und da gibt es natürlich dann auch Ziele, die mit diesen Geschäftsführungen verabredet werden. Es werden Budgets mit denen verabredet, es werden Projekte, Maßnahmen mit denen verabredet und das in wirklich ausführlichen Prozessen im Rahmen von Mittelfristplanung, Budgetplanung und dann gibt es auch monatlich auch Gespräche auch zum Erreichungsgrad auch an ganz, ganz vielen Stellen und da weiß ich natürlich auch ein ganzes Team von Controllern, die sowohl dezentral als auch zentral wirken, die sich all das angucken und natürlich auch sofort dann auch Alarm schlagen, wenn irgendwo was sich nicht so entwickelt, wie das geplant war. Und dann hat man natürlich sehr frühzeitig auch Möglichkeiten, auch gegenzusteuern. Und weil das einfach so ist, kann ich dann natürlich auch gut schlafen, das weil ich weiß, das hat alles eine solide Basis und man merkt auch frühzeitig, wenn es irgendwo nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und bei einem Unternehmen dieser Größenordnung oder einem, ich guck mal von Unternehmen immer, ob das alles dann richtig trifft, da könnte man ja auch drüber diskutieren. Also bei einem Verbund dieser Größenordnung, da ist es auf jeden Fall so, dass es immer auch irgendwo Baustellen gibt, die man dann auch mit mehr oder weniger Arbeit dann auch angehen muss. Das ist ganz klar so. Aber das liegt natürlich auch an den Rahmenbedingungen, die wir vorhin schon angesprochen haben, die immer schwieriger werden. Wo es dann auch, wenn Politik einfach sagt, so ich zahle jetzt mal x Prozent weniger, aber ihr müsst dieselbe Leistung erbringen, dann bedeutet das natürlich auch eine ganze Menge für ein Unternehmen. Wenn sie sagen würde, ihr könnt dann auch eine andere Leistung erbringen und wir das wollen, steht dann auf einer ganz anderen Seite der Tabelle dann. Aber wenn auch so darüber gesprochen werden würde, dann sähe das ja ganz anders aus. Dann könnte man sich auf sowas einstellen. Aber im Krankenhausbereich zum Beispiel, da werden ja die Qualitätsansprüche eher noch gesteigert und das Geld wird abgesenkt dann im Verhältnis zur Entwicklung der Kosten. Und das ist natürlich dann besonders schwierig.
Ja. Aber würden Sie auf Ihre Berufserfahrungen sagen, so ähnliche Situationen hat es schon mal gegeben oder gilt jetzt hier wirklich, wir sind schon auch in der Zäsur oder irgendwie in einer neuen Situation, weil es ist ja manchmal auch so ein leichtes Narrativ, es war irgendwie immer alles besser und es hat funktioniert und jetzt sind wir an einem neuen. Ist das wirklich so aus Ihrer Erfahrung oder sagen Sie, da hat es schon mal vergleichbare Situationen gegeben, die haben wir auch gestemmt?
Als ich hier anfing in Bethel, ist jetzt schon Ewigkeiten her, wir haben es ja vorhin schon gehört, da redete die ganze Welt hier noch vom Selbstkostendeckungsprinzip. Da musste man Kosten nachweisen und man bekam das vom Kostenträger erstattet. Und als ich erinnere mich auch noch gut, bei den ersten Verabschiedungen dann von Kollegen, da hieß es, da hatten wir aber dann so Mühe, dann auch die und die Kosten nachzuweisen, aber das klappte gut. Und dann haben wir immer noch überlegt, was können wir noch alles ausgeben? Natürlich war das eine andere Welt und als dann auch mehr es in Budgetierung ging und auch prospektive Vereinbarung oder pauschale Vergütung, da war das für viele schon ein Schock, dass man dann schon vorher wusste, sowas steht an Geld zur Verfügung und man muss jetzt auch tatsächlich damit auskommen. Aber es gab immer schon solche Zeiten und solche Phasen, wo dann was umgestellt wurde, wo dann auch mit größeren Einbrüchen auch gerechnet wurde. Und wenn die Art der Leistungserbringung auch immer zu der Höhe der Vergütung passt, immer unter der Berücksichtigung auch einer angemessenen Vergütung auch für das Personal, dann lässt sich da immer ein vernünftiger Weg finden. Nur wir müssen natürlich auch immer an die Menschen denken, um die wir uns kümmern, und die müssen auch in vernünftiger Art und Weise auch betreut werden können. Und das muss sichergestellt sein.
Ja. Also ich höre das Tröstliche durch. Sie sehen da gar nicht schwarz in die Zukunft, sondern sehr positiv. Und da will ich gern zu dem kommen, weil es ja um die Menschen geht. Herr Dr. Stark, wenn wir nochmal auf die Arbeitskräfte kommen oder die Menschen, die sich um Menschen kümmern, die uns in unterschiedlichen Situationen anvertraut sind. Mein Blick ist natürlich jetzt immer ein bisschen fokussiert aufs Krankenhaus, aber ich will das nochmal sagen für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja Bethel von außen so gar nicht im Ganzen durchblicken. Es gibt viele Arbeitsfelder, Behindertenhilfe, Eingliederungshilfe, Wohnungslosenhilfe, Pflege und so weiter. Wo sehen Sie denn, welche Kompetenzen werden denn künftig besonders gefragt sein? Also der Arbeitnehmermarkt verändert sich ja auch sehr. Es gibt natürlich die klassischen Themen wie Pflege, die auch weiterhin gemacht werden müssen. Aber auch da, ich glaube, auch eins, ein bisschen einer Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, ist das Thema KI. Mhm. Wie sind denn so die Kompetenzen, die in Zukunft auch gefragt werden? Das sind bei uns.
Mhm. Wir haben uns in den letzten, ich glaube, anderthalb Jahren sehr intensiv mit den Fragen von Kompetenzen und Anforderungen, auch gerade in dem Kontext von Führung, guten Führungskräften beschäftigt. Auch deshalb, um nochmal eine aktualisierte Grundlage zu haben für vielerlei unsere Programme und Prozesse. Ja, also Führungskräfte, Entwicklungsprogramme und Ähnlichem. Und daraus ist ein sehr schönes Konzept geworden, was im Prinzip ein Kompetenzmodell darstellt, das aus 10 Kompetenzen besteht. Ja. Jede davon sehr schön ausgearbeitet und beschrieben. Nicht zu groß das Modell und nicht zu detailliert, ja, aber da stecken natürlich Themen drin, dass wir eine persönliche Führungskompetenz wie auch fachliche Führungskompetenz brauchen. Unternehmerische Kompetenz hatte ich vorhin schon angesprochen. Veränderungskompetenz, also auch den Umgang mit Wandel sicherzustellen. Eine digitale Kompetenz, das gehört zum Wandel ein bisschen dazu, ist aber, glaube ich, ein gesondertes Feld dazu. Das sind all die Punkte. Auch ein Aspekt hat man auch drum gerungen, aber auch das Thema Selbstkompetenz, also mit sich selbst gut umgehen zu können, gerade in anforderungs- und anstrengenden Zeiten. Das sind so Ausschnitte aus dem Kompetenzmodell. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Kompetenz, die man braucht, auch gerade in den Arbeitsfeldern, in denen wir unterwegs sind. Sonst kommt immer erstens auf die Rolle an. Was brauche ich an die für meine Rolle? Zweitens aber natürlich auch, also in welchem Feld bin ich unterwegs? Was habe ich auch für Veranlagungen? In welchem Team bin ich unterwegs? Was haben andere für Kompetenzen, die mir weiterhelfen und so weiter? Ich glaube, das ist ein bisschen das, dass man nicht sagen kann, es gibt die eine Kompetenz, sondern es macht immer die Mischung von verschiedenen Kompetenzen, macht es eigentlich aus. Mhm. Und das muss einfach gut passen und das muss auch weiter gut entwickelt werden. Da sehen wir uns natürlich auch in der Pflicht als Arbeitgeber, genau solche Programme anzubieten, in denen wir gezielt sagen können, da sehen wir in Zukunft einen höheren Kompetenzbedarf und dahin soll sich dann auch unsere Belegschaft und gerade auch unsere Führungskräfte entwickeln, damit sie eben zukünftigen Anforderungen gerecht werden.
Wo wird denn so im Bethel gerade das Thema KI eine Rolle spielen? So, also wir können das jetzt natürlich jetzt nicht bis Sätze vertiefen, das wird wahrscheinlich ein eigener Podcast, aber wenn Sie jetzt so ins Blaue hinein sagen, wo jetzt so gerade die Blickwinkel sind oder die Blickrichtung, was ist das? Also im Krankenhaus ist mir so einiges klar an bestimmten Stellen, aber...
Also in dem breiteren Feld der Sozialwirtschaft zu sagen, da gibt es jetzt das und das und das und das muss man sich jetzt unbedingt angucken. Da wäre ich eher zurückhaltend tatsächlich, weil ich glaube, der Weg dahin zu gehen, wo es wirklich ein sinnvoller Einsatz von künstlicher Intelligenz in unseren Handlungsfeldern, muss man sich gut anschauen und man muss wirklich gute praktische Use Cases haben, die auch Sinn machen, also die der Organisation helfen, die entweder bei Bürokratie entlasten, bei Dokumentation entlasten, die in der Anamnese helfen können, also auch in den Analysen helfen können. Aber es muss ja immer unserer Sache dienen. Also es soll ja nichts ersetzen, was wir jetzt machen, sondern wenn, dann sollen das Anwendungsfälle sein, die das Personal entlasten oder die Dienstleistung, die wir erbringen, verbessern, aber nicht unsere Dienstleistung ersetzen, weil das geht, glaube ich, nicht in der Art und Weise, und das wollen wir natürlich auch nicht, dass die menschliche Seite unserer Arbeit in irgendeiner Weise in Frage gestellt wird.
Jetzt haben Sie ja vorhin etwas von Kompetenzen gesagt, was Sie sich von Führungskräften wünschen. Wenn wir mal an die Selbstfürsorgekompetenz von Vorständen gucken, bescheinigen Ihnen Ihre Ehefrau eine ausreichende Selbstfürsorgekompetenz? Und wie sieht die aus?
Doch, nach 34 Jahren kann ich mir schon vorstellen, dass meine Frau jetzt sagen würde, ja, da kümmert er sich schon ausreichend
drum. Gut, okay. Und was darf ich das fragen? Was lässt sie sozusagen Bethel mal hinter sich lassen und sagen, das ist mal was, da atme ich völlig durch?
Die Familie, zwei Hunde. Und dann natürlich gibt es auch Wochenenden, wo ich dann auch zu Hause noch irgendwas lese oder wo ich dann den Laptop nochmal rauskrame oder auch an Feiertagen, das kommt alles vor. Das würde meine Frau auch sagen, dass es sowas in gewissen Phasen des Jahres auch des Öfteren gibt, ja. Aber es gehört, finde ich, auch dazu, wenn Arbeit Spaß macht, dass man sie da auch dann macht, wenn man auch mal zu Hause ist, wenn man dann auch weiß, so, dann ist sie gut erledigt. Und dann kommen auch Kollegen nicht zu kurz oder kriegen dann nicht zu spät erst eine Rückmeldung oder was auch immer, je nachdem, worum es da wie geht. Nein, da brennt nichts an.
Von Dr. Stark weiß ich, das kann ich jetzt unter uns sagen, dass er seiner Frau immer einen IKEA-Besuch zu Geburtstag schenkt und den ziemlich am Anfang des Jahres abarbeitet. Habe ich ihn mal getroffen.
Ja, jetzt.
Aber das ist jetzt nicht so das Hauptthema, wo Sie sagen, da liegt die Erfüllung drin.
Nee, da hat meine Frau und meine Familie haben da andere Ansprüche an mich. So leicht ist das nicht. Ja. Nein, aber ich kann das nur bestätigen. Das ist gut handhabbar. Man ist natürlich viel unterwegs und man nimmt natürlich auch viele Sachen, die man jetzt nicht nur im Büro lassen kann. Da macht man nicht den Rechner zu und sagt, das war's jetzt, sondern die nimmt man natürlich auch mit in Gedanken und die bewegen einen natürlich auch weiter. Und es sind natürlich häufiger auch Dinge, die schwerfallen. Man nimmt ja nicht die Dinge, über die man lächelt, immer mit nach Hause, sondern die Dinge, die einen herausfordern. Das ist aber auch ganz normal, glaube ich. Und das gehört für mich auch ein bisschen dazu, ohne dass das jetzt heißt, dass man irgendwie 24/7 gar nicht abschalten kann oder ähnliches. Ja, also das geht schon, das geht durch Sport, das geht durch Kunst und Kultur, ja, und gute Gespräche, die man führen kann im Freundeskreis, das hilft einfach auch, auf andere Gedanken zu kommen und manchmal eben gerade in diesen Situationen auch eine Lösung für Sachen zu finden, die einen vielleicht dienstlich beschäftigen, die man im Büro nicht gefunden hat.
Ja, und ich finde, es gilt ja auch, das geht mir jedenfalls so, dass man auch nach sehr langen Tagen trotzdem auch sehr erfüllt herausgehen kann.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass man immer nur völlig gestresst und geschafft rausgeht, sondern auch, weil es eben auch was sehr Sinnstiftendes ist, was man miteinander hier tut, sagen kann, das war viel, aber es war auch gut so. Als letztes, weil wir schon eine ganze Weile im Gespräch sind, würde mich nochmal interessieren, es ist ja schon vieles durchgeklungen, aber wenn wir es nochmal so ein bisschen fokussieren, was gibt Ihnen denn so auf die Arbeit hin in Bethel gesehen, Hoffnung und eine Zuversicht bei all den Herausforderungen, in denen wir stehen? Was macht Sie da ganz gelassen oder hoffnungsfroh, was auch immer, wie Sie es beschreiben würden?
Ich würde es eher als hoffnungsfroh bezeichnen. Also hoffnungsfroh deshalb, weil ich weiß, wer hier wo wie Geschäftsführung ist und wie die Kollegen sich auch für die Unternehmensbereiche einsetzen. Und ich habe auch eine Vorstellung davon, wie das in den allermeisten Unternehmensbereichen dann auch funktioniert.
Dem kann ich mich anschließen. Ich würde noch dazu nehmen, das weiß ich, das liegt dir auch, Christopher, sehr nahe, ist natürlich, dass wir Gottvertrauen haben. Mhm. Ja, und dass wir auch wissen, und ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen, oft genug hatte ich das Gefühl, dass irgendwie eine schützende, helfende Hand dabei war, die Dinge in einer Weise gerichtet hat, die für mich und die Menschen in meinem Umfeld gut waren. Und das gibt natürlich auch Vertrauen, all diesen Dingen gerecht werden zu können und da bestehen zu können. Und das ist ja auch etwas, was man hier eben verbinden kann zwischen dem, was einen selber auch sehr persönlich und spirituell im Glauben bewegt und dem, was wir jeden Tag tun. Und ich finde, das ist eine total wunderbare Verbindung, wenn das zusammengeht.
Ja. Nicht zu vergessen natürlich auch die vielen Freunde und Freundinnen Bethels, die dann als Spenderinnen und Spender auch zur Verfügung stehen und uns dann auch in vielen Projekten auch einfach unterstützen. Und dafür können wir ja auch sehr, sehr dankbar sein.
Herr Noltinger, Dr. Stark, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind und ein bisschen erzählt haben aus Ihrem Blickwinkel, aus Ihrer Arbeit im Vorstand. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, ich danke auch, Herr Kassmann.
Das war 24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.